Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, Birgit. Wir machen heute wieder ein Songranking von einem Klassiker-Album und haben uns für The Queen Is Dead von den Smiths entschieden. Ein Album, das ich wirklich über alles liebe, muss ich sagen, dass ich auch schon seit, also Teenager-Tagen liebe, also die Smiths, eine ganz zentrale Band meines Lebens. Morrissey auch eine wirklich Schlüsselfigur für mich gewesen. Ich, wie du weißt, bin ich ja Vegetarier und das bin ich auch von Morrissey inspiriert. Also mich hat Meat is Murder überzeugt als so 14-, 15-Jährigen. Und seitdem esse ich kein Fleisch. Natürlich kann man mittlerweile nicht mehr über Morrissey sprechen, ohne dann auch noch irgendwie hinterherzuschieben, dass ja er sich in den letzten Jahren ja
unbeliebt gemacht hat.
Ja, unbeliebt gemacht hat oder aus einem verabschiedet hat aus einem, sag ich mal, liberal-demokratischen Diskurs, ist mein Eindruck. Aber darum soll es heute nicht gehen, so wie es auch nicht um sein neues Album gehen soll, würde ich sagen, oder? Make-up is a Lie ist ja gerade herausgekommen, das neue Morrissey-Album. Ich habe nur kurz reingehört und dann eigentlich schnell beschlossen, dass das ist nichts. Es ging dir ähnlich, glaube ich.
Ja, wer möchte, kann im aktuellen Rolling Stone nachlesen, wie ich es finde. Ich sag mal, 2,5 Sterne habe ich gegeben. Ich war wirklich traurig, weil ich Morrissey immer noch sehr gern mag, ungeachtet all der des Quatsches, den er jetzt erzählt. Aber ich finde, er ist ein fantastischer Sänger, aber die Songs sind einfach nichts. Also für mich wird auch das Werk der Smiths immer davon unabhängig bestehen bleiben. Und ich meine, ich kann Leute verstehen, die sagen, sie haben jetzt überhaupt keine Lust mehr, Morrissey zu hören. Ist auch okay, aber ich finde, ich würde mir selbst dazu viel wegnehmen, wenn ich es gar nicht mehr hören würde.
Ja, geht mir genauso. Also gerade diese 4 Alben der Smiths, also dieser, das ist ja auch so ein unvergleichlicher Lauf eigentlich in der Geschichte der Popmusik, also von 84 bis 87 jedes Jahr ein Album veröffentlicht und jedes dieser Alben ist fantastisch. Das Beste, glauben viele, finden viele und finde ich auch, das beste Smiths-Album ist The Queen Is Dead von 1986, über das wir heute sprechen wollen. Morrissey, natürlich der Gitarrist Johnny Marr, also Morrissey und Marr, ja das große Songwriting-Duo. Wir werden ja gleich im Laufe der Folge, wenn wir über die einzelnen Songs sprechen, auch die Persönlichkeiten hervorheben. Natürlich müssen auch erwähnt werden Andy Rourke, der Bassist, Mike Joyce, der Schlagzeuger, also die Rhythmusgruppe der Smiths, häufig übersehen, häufig unterschätzt. Ein entscheidendes Element auch für diese wunderbare Band, dass sie wirklich eine Band ist, ne? Dass es nicht irgendwie Morrissey plus Backing oder Morrissey und Marr plus Backing, sondern es sind wirklich diese 4 Persönlichkeiten, die da im Manchester der frühen 80er Jahre zusammen gekommen sind und dann diese unvergleichliche, wunderschöne Musik gemacht haben. Ich stelle kurz die Regeln noch einmal vor für Leute, die uns zum ersten Mal zuhören bei einem Songranking. Also das läuft so. Birgit und ich haben die 10 Songs von The Queen Is Dead unabhängig voneinander in ein Ranking gebracht. Also vom für uns schwächsten Song des Albums zum stärksten Song, alle 10 Songs gerankt. Wir kennen nicht die Rankings der anderen Personen. Wir werden das gleich on-air offenlegen. Und dann ist die Schwierigkeit des Ganzen, dass wir uns auf ein gemeinsames Ranking einigen müssen. Und ich stelle, bevor wir loslegen, noch einmal die 10 Songs vor oder lese die Titel der 10 Songs vor. The Queen Is Dead beginnt mit dem Titelsong The Queen Is Dead. Dann kommt Frankly Mr. Shankly, I Know It's Over, Never Had No One Ever und Cemetery Gates auf der ersten Seite. Und dann die zweite Seite beginnt mit Big Mouth Strikes Again, The Boy With a Thorn in His Side, Vicar in a Tutu, There is a light that never goes out und some girls are bigger than others. Also allein diese Titel vorzulesen ist ein Gedicht, ja. Ist eine Freude. Ich bin sehr gespannt, Birgit. Was ist denn dein Platz 10 von The Queen Is Dead?
Mein Platz 10 ist der letzte Song, nämlich Some Girls Are Bigger Than Others.
Oho, okay.
Okay, da ist schon mal eine Diskrepanz offensichtlich. Vielleicht erkläre ich aber ja. Trotzdem kurz, warum. Aha. Ich finde einfach, den nicht lustig und aber auch nicht besonders doll. Und ich offensichtlich ging es Morrissey ja ähnlich, denn Morrissey hat ihn nur einmal live gespielt zum Abschiedskonzert der Smiths. Und danach hat Johnny Marr ihn ein paar Mal gespielt, aber Morrissey hat ihn nie wieder gespielt. Und ja, ich weiß nicht, ich fand schon dieses Fade in und out am Anfang ein bisschen albern. Und ich fand eben immer der Song davor, nämlich There is a Light That Never Goes Out, wäre so der perfekte Abschlusssong gewesen. Und dann hat mich dieser etwas gestört. Ja. Ich finde, dass der sitzt auf diesem Album nicht so gut.
Ja, finde ich interessant. Habe ich auch von einigen Leuten schon gehört, muss ich sagen. Also das scheint eine nicht ganz seltene Meinung zu sein, dass dieses Lied Some Girls Are Bigger Than Others so ein Schwachpunkt des Albums ist oder der vielleicht schwächste Song. Ich sehe das gar nicht so. Ich finde dieses Lied ziemlich großartig, muss ich sagen. Ich verstehe die Einwände alle, also dieses Fade-In, das ist so ein bisschen gimmicky, das stimmt. Zugleich, finde ich, entfaltet das dann auch so eine Sogwirkung und man wird in diesen Song so richtig reingezogen, also so geht es mir. Ich mag diesen so nach vorne drängenden Beat, also das ist ein Lied, das Zug hat. Ich finde die Gitarrenarbeit, also ich meine, Johnny Marr ist natürlich sowieso ein Meistergitarrist, aber ich finde, auch bei diesem Song oder nicht zuletzt bei diesem Song ist seine Gitarrenarbeit, also dieser strahlende, cleane E-Gitarren-Sound, so leicht verhallt und die wunderbaren Akkorde, wo er dann die Saiten einzeln anspielt und also was für Melodien sich dann so aus diesen Akkorden entwickeln, das ist bei Johnny Marr, finde ich, sowieso immer ein Wahnsinn, also was für ein melodischer Gitarrist er ist. Und für mich Some Girls Are Bigger Than Others, einige der großartigsten Momente von Johnny Marr auf diesem Album für mich. Ich mag auch das lange Instrumental-Outro, also wie das Schlagzeug nochmal die Becken wechselt und der Song dann nochmal so ein bisschen Zug bekommt, finde ich alles gut. Oder finde ich alles sehr, sehr gut. Der Text ist sicher ein Nonsens-Text, ein alberner Text. Manche Mädchen sind beleibter als andere, hat er entdeckt, verkündet
Morrissey. Und die Mütter von manchen Mädchen auch.
Auch die Mütter von manchen Mädchen. Wer würde ihm widersprechen, dass das eine wahre Erkenntnis ist? Ich denke, es geht hier vor allem um den Klang einfach, ne? Also wenn er singt, Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Also das geht ja so leicht von der Zunge. Das ist ja so ein wunderschöner Klang. Und das mag ich halt auch, dass es hier diesen Song gibt, der nicht irgendwie so eine tief romantische Tragik oder so hat, sondern der so eine Leichtigkeit hat. So, jetzt habe ich mein Loblied auf Some Girls gesagt.
Es ist zumindest der Beweis dafür, dass Morrissey alles singen kann und selbst die trivialsten Dinge gut klingen. Das möchte ich dem Song zugestehen.
Also er ist mein Platz 5 tatsächlich. Oh. Das ist einer der Songs, die ich im Laufe des Rankings oder im Laufe meines Rankings immer weiter nach oben getan habe, weil ich so eine Freude beim Hören hatte. Deswegen, den müssten wir jetzt erstmal zurückstellen. Meine 5, deine 10, also da haben wir jetzt noch keinen Kompromiss oder sind wir uns noch nicht einig geworden, aber ich schlage mal meinen Platz 10 vor, vielleicht ist der ja auch bei dir weiter unten. Das ist Never Had No One Ever, mein Platz 10.
Ja,
was sagst du dazu?
Es ist doch sehr passend, dass es gerade bei Morrissey jetzt auch zwischen uns schwierig wird, ne? Also Morrissey, dieser Unruhestifter, hat es geschafft, dass wir wahrscheinlich diesmal so weit auseinander liegen wie bei nichts sonst. Never Had No One Ever ist mein Platz 2.
Eieiei, okay.
Also jetzt wird es wirklich hart. Ist dir der zu, wie soll ich sagen, ist dir der zu lamoyant? Ich meine, was bei Morrissey ist nicht lamoyant, aber
Also ich muss sagen, ich finde, es gibt hier kein schlechtes Lied auf diesem Album. Also ich finde die 10 Songs alle toll. Also ich finde sie von toll bis, also legendär, unvergleichlich, fantastisch. Ich mag Never Had No One Ever auch. Ich finde, das ist ein guter Song. Ich finde ihn im Vergleich schwächer. Er hat für mich, also es ist ein sehr stimmungsvolles Stück, ne? Da hat ja sowas, also ist so ein Sechs-Achtel-Takt, also so Walzer, so sehr ja schwelgerisch, dramatisch. Ich finde, dass dieser Song so stimmungsvoll wie er auch ist, dass er sowas bisschen Skizzenhaftes behält, also dass der für mich wie so nicht so ganz ausformuliert oder nicht so ganz fertig irgendwie daherkommt. Und ich finde auch, dass es andere Songs auf diesem Album gibt, die eine ähnliche Gefühlslage ausdrücken, eine ähnliche Stimmung auf eine Weise, wie ich sie emotional kraftvoller und irgendwie pointierter finde. Deswegen ist das für mich Platz 10.
Ja, ich meine, es ist ja auch ein sehr kurzer Text, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich mag ich das einfach so gern, wenn er immer von diesem schlechten Traum singt, der 20 Jahre, 7 Monate und 27 Tage angedauert hat. Das finde ich irgendwie so fantastisch. Ja, aber wie du schon sagst, es ist wirklich sehr schwierig. Ich habe auch bis zuletzt noch hin und her geschoben. Also vor kurzem war der auch noch weiter unten. Sag doch mal deinen Platz 9, vielleicht kommen wir uns doch noch irgendwie näher.
Mein Platz 9 ist Vicar in a Tutu.
Ach, Jan, wir sind gerettet. Das ist auch mein Platz 9.
Na, dann würde ich sagen, haben wir den gemeinsamen Platz 10. Doch damit, wenn wir uns bei den anderen beiden nicht einig werden, hier sind wir uns einig. Vicar in a Tutu, ein leichtes Lied, ein musikalisch leichtes Lied. Also hat so was Altmodisches und Music-Hall-hafter Song fast. Also könnte man sich auch so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in England gut vorstellen. Ein sehr, ja, so beschwingtes Lied. Auch mit einem sehr, also wie das Bild im Titel schon sagt, ne, also ein Tutu tragender Mann, also das Crossdressing, was ja auf diesem Album häufiger eine Rolle spielt, ist hier auch zentral. Und das ist as natural as rain, sagt Morrissey, also eine queere Hymne, kann man durchaus sagen. Ja, es ist eher so ein beiläufiges Lied, eher ein leichtherziges Stück nebenbei.
Genau, es ist ja auch eins der kürzeren Stücke. Das muss man ja auch sagen, auf dem Album ist ja bis auf The Queen is Dead sind ja wirklich alles mehr oder weniger, naja, I know it's over auch noch, aber es sind doch eher kurze Stücke. Vicar in a Tutu ist 2 Minuten 21, also wirklich sehr kurz. Ich mag das Stück auch, ich finde auch, das ist schön, das ist auch schön, wie er das singt, he's not strange, he just wants to live his life this way. Ja, aber es ist eben im Vergleich zu den anderen, ja, auch melodisch finde ich nicht ganz so stark.
Nee, das stimmt, das ist wirklich kein melodisches, also kein Lied, das so melodisch brilliert, das ist dann eher so dieser Drive, den es hat, ne, also, und ja, die Gitarre ist ja auch häufig auf so diesem einen Sept-Akkord, also dass man fast so was so ein bisschen Country-eskes oder Bluesiges da so hat. Kein hymnisches, kein melodischer Song und ein, finde ich, sehr angemessener gemeinsamer Platz 10.
Mein Platz 8 ist, oh, und ich wage es kaum auszusprechen, aber ist der allerkürzeste Song, nämlich Frankly Mr. Shankly.
Oh.
Und ich ahne jetzt schon, da du auch Sam Girls so gern magst, dass das bei dir wahrscheinlich auch viel weiter oben ist. Denn ich liebe dieses Lied auch. Ich singe das immer sofort mit und finde, es ist auch ganz, ganz toll. Aber letztendlich bedeutet es mir nicht so viel, weil ich finde, der Text ist eben so ein relativ belangloser Text.
Findest du?
Ich,
okay. So. Dann haben wir jetzt was, worüber wir diskutieren können. Also ich habe Frankly Mr. Shankly auf der 4. Das ist einer noch höher als Some Girls. den liebe ich schon wirklich sehr. Ist ja also musikalisch sogar gar nicht so weit weg von Vicar in a Tutu, ne? Also hat auch sowas so Schunkeliges oder sowas Altmodisches, Music Hall-mäßiges. Sehr schöne Akkordfolgen, finde ich, aber vor allem ist für mich hier Morrissey wirklich brillant. Also das ist für mich eine der fantastischen Gesangsperformances von Morrissey. Also er hat hier sowas inbrünstig, romantisch, klagendes, sehnsüchtiges und das Lied bekommt. Also das Lied könnte ja so ähnlich wie Vicar in a Tutu, könnte es so ein leichtes Lied irgendwie sein, aber ich finde, ist es nicht durch die Emotionalität in diesem Gesang, aus der dann auch so diese Sehnsucht spricht und auch dieser Drive, also dass er singt, ne, I want to go down in musical history. Und man hat das Gefühl, das ist wirklich der junge, ambitionierte, völlig von sich und seiner Band überzeugte Morrissey, der da einem gewissen Mr. Shankly, der ja wohl dem Chef von Rough Trade nachempfunden ist, also er richtet sich an seinen alten Label-Boss und verkündet, dass er in die Geschichte der Musik eingehen will. Fame, fame, fatal fame, it can play hideous tricks on the brain, but I'd rather be famous than righteous or holy. Also lieber berühmt als heilig oder als rechtschaffend.
Wahrscheinlich würde Morrissey sagen, er ist alles davon, ne? Aber okay. Ja, natürlich ist auch dieser Song sehr, sehr, sehr gut gesungen. Das gilt ja für all diese Lieder. Es ist, also, das ist ja auch wirklich was mich jedes Mal wieder fertig macht, wie Morrissey singen kann. Und weil ich es gar nicht so gut beschreiben kann, habe ich mich daran erinnert, ich habe 2009 mal ein Interview mit Morrissey gemacht. Und da hat er selbst beschrieben, wie er singt. Und es ging unter anderem darum, also er hat erklärt, warum so fast alle Coverversionen von seinen Songs schlecht sind, seiner Meinung nach, weil die eben alle nicht so singen können. Und ich habe das rausgesucht, weil er es so schön beschrieben hat, was er eben macht, also wie die Phrasierung und was er macht. Und er nannte das die Twists and Turns, Curves and the Drops and the Loops and the Bends and the Sudden Rises. Und ich finde, ja, das beschreibt eben alles, was er mit seiner Stimme machen kann. Da gibt's keinen, der so singt. Und das ist auch bei dem Stück natürlich so, das ist bei all diesen Stücken so. Und das ist ja auch heute noch so. Also er ist immer noch ein fantastischer Sänger.
Ja, und dieser Sinn für Melodie, ne? Also wie er hier hoch und also wie die Melodiefolgen auf und absteigen und dann wieder auf. Also es hat was sehr Verspieltes, ne? Es sind so viele Schnörkel. Aber es ist nie zu viel, ne? Also es ist nicht irgendwie so ornamental, dass es beliebig wird oder so. Also es hat.
Es ist nicht unnötig. Es ist nicht wie bei vielen, sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, meiner Meinung nach wie bei relativ vielen so jüngeren R&B-Sängerinnen, wo man das Gefühl hat, ah, das ist nur die Tonleitern sozusagen, also uns zeigen, wie gut ihr singen könnt. Ich finde, das hat man bei Morrissey nicht das Gefühl, dass er uns unbedingt zeigen will, wie gut er singen kann, sondern er will halt das rüberbringen, was er sagt, und das macht für mich den Unterschied.
Ja, und das ist immer das Sehnsüchtige, ne? Das Wollen, I want to go down in musical history, also diese dieser unbedingte Wille, diese Unruhe auch die Überzeugung, ne, dass er das verdient und dass wenn überhaupt, also die Welt ihn missversteht und nicht, dass er irgendwie falsch liegt. Also vielleicht hat er sich auch gar nicht so verändert. Zumindest war das schon immer irgendwie in ihm angelegt, ne, so die Überzeugung, also nicht er liegt falsch, sondern die Welt liegt falsch und die Welt muss sich an ihm orientieren, ne, also dieser, ich meine, das ist sicher Narzissmus, Aber dieses Psychologisieren ist ja egal, wenn es dann um die Musik geht oder um die Werke geht. Und da ist dann ja genau dieser Charakter dann so fantastisch, ne? Also, dass man hier in diesem Song Frankly Mr. Shankly dann halt so einen Sänger hat oder einen Erzähler hat, der dann mit dieser, mit diesem Selbstbewusstsein so ein Statement-Song setzt, ne? Das ist ja fantastisch. Und es hat aber auch, also zugleich ist dann auch dieses so Unterdrückte so dabei, ne? Also wenn er so singt, I want to catch something, I will be ashamed of, glaube ich, geht die Zeile, ne? Also dass er so, er will sich was einfangen, wofür er sich dann schämen muss. Also man hat das Gefühl, er spricht von einer Geschlechtskrankheit, ne? Also als ob er da so sich bisher zurückgehalten hat, bisher zölibatär war und jetzt möchte er aber auch seine Lust ausleben, die er bisher sich nicht zugestanden hat. Also dieses Entsagen, diese Entsagung ist da auch in einem eigentlich, also, oder in einem auf den ersten Blick so leichtfüßigen Song wie Frankly Mr. Shankly, da ist, finde ich, ganz, ganz viel drin.
Ja, absolut. Ich meine, so Einsamkeit zieht sich ja sowieso durch das ganze Album und Sehnsucht und so weiter. Ja, das stimmt. Ja, Mensch, ich glaube, jetzt musst du mal sagen, was bei dir gekommen wäre und dann sehen wir mal, wie wir hier weitermachen.
Ja, also Frankly war deine 8 und meine 4. Ja, also das wird wirklich die mathematisch ambitionierteste Songranking-Folge bisher. Müssen wir vielleicht irgendwie ab nächster Ausgabe irgendwie einen Notar mit dazu schalten oder sowas, der dann notiert und mitschreibt und errechnet. Also mein Platz 8 ist The Queen is Dead.
Ja, schau, da kommen wir doch zusammen. Das wäre doch mein Platz 7 gewesen. Insofern sind wir da nicht weit auseinander.
The Queen is Dead, ein untypisches Lied, ne, für die Smiths, auch ein untypischer Beginn. Man hat ja zuerst dieses Sample, also von ne, so einem alten, ja, so britischen Volkslied, kann man sagen, wie das so eine Abendgesellschaft irgendwie so munter vor sich hin singt, und dann beginnt aber ein aggressives Trommeln, Tom-Toms, ein Gitarrenfeedback, und es wird dann ein Post-Punk-Song fast. Und also dieser Song hat dann eine Punk-Energie, die man bei den Smiths eher selten bekommt oder sehr in sehr ausgesuchten Momenten bekommt. Aber die sind ja, also Morrissey und Marr vor allem, sind ja beide auch total Punk sozialisiert oder also große Fans 70er Jahre Punkbands, also das ist eine sehr ihnen sehr entsprechende Ausdrucksform, aber trotzdem eine, die auf diesem Album sonst eigentlich nirgendwo vorkommt. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was mich dann bei diesem Song so ein bisschen zurückhält, den so toll zu finden wie die übrigen Songs, also dass der dieses Rohe hat, aber zugleich ist es ja auch ein sehr, wie das ganze Album, ein sehr sorgfältig und auch weich produziertes, ausproduziertes Album, ne, dass das sehr geschmeidig klingt und hier diese Punk-Energie dann softer macht. Auch nicht ein melodischer Song, ne? Also das ist ein Song, der dann sehr viel mehr diese Dringlichkeit hat, als dass er ja hymnisch sein will oder melodisch sein will. Aber der Text einer der stärksten, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist auch nicht umsonst der Titelsong. Und ich finde, steht auch sehr gut da am Anfang. Es ist ja, ich glaube, es ist der längste Song, ne? Ist eben vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber schon sehr gut. Und es kommt natürlich diese unvergessliche Zeile vor mit dem, sie sagt, ich weiß, du kannst nicht singen. Und ich sag, das ist gar nichts. Du solltest erst mal hören, wie ich Piano spiele. Und das ist was zum Beispiel mein Kollege Arne Wielander ganz oft immer und immer wieder zitiert hat. Und jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich schon lachen. Und gleichzeitig ist sonst natürlich auch wahnsinnig stark auch diese Life is very long when you're lonely, ne? Also ist auch klassischer Morrissey, ja, super Song. Aber eben trotzdem, wir müssen ihn ja mit den anderen vergleichen. Und da können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir das dann zu unserer Nummer 9 machen, weil wir müssen ja irgendwie vorankommen, ne?
Ich glaube, das ist eine gute, faire Idee, ja. Ja, aber schon auch ein, also ja, wirklich herausragend toller Text vor allem. Also das ist einer der Songs, wo ich sagen würde, da ist der Text noch stärker als die Musik, in die er gekleidet ist. Ich mag das total, wie Morrissey sich imaginiert, dass er hier, also ne, einbricht in den Buckingham Palace und dass er der Queen begegnet. Aber es ist ja gar nicht, wie man vermuten könnte, also wenn ne, man an seine Anti-Haltung zur Monarchie denkt und dann eben den Titel The Queen is Dead, man könnte meinen, es handelt sich hier um ein irgendwie aggressives, also Lied, aber er will ja eigentlich dann nur mit der Queen spazieren gehen, ne? Also er bricht ein, um dann mit ihr eine Runde zu drehen und dann ein bisschen mit ihr zu diskutieren, so. Oder wenn er Charles anspricht und ihn fragt, ob er nicht mal in der Kleidung der Königin auf das Titelblatt der Daily Mail möchte. Also auch hier, wie bei Vicar in a Tutu, wieder Crossdressing.
Der Song ist vielleicht nicht so aggressiv, aber sein Album The Queen is Dead zu nennen, da war natürlich schon vor allem damals klar, dass das unglaublich für Aufregung sorgt. Ich meine, 1986 ist ja jetzt doch schon 40 Jahre her, da war man ja auch noch ein bisschen weniger gewöhnt, ne? Da war man noch ein bisschen empfindlicher. Und ja, also ich hätte gerne die Diskussionen gehört, auch mit der Plattenfirma und so, wie das wohl war, als sie beschlossen haben, dass sie das Album so nennen.
Ja, ich meine, sie hatten da ja, glaube ich, auch schon zumindest als Skizze Margaret on the Guillotine, den Morrissey dann bei seinem ersten Soloalbum aufgenommen hat, was ja nochmal eine extremere Form ist. Also die Premierministerin Margaret Thatcher sich auf die Guillotine zu wünschen.
Ja, aber ich glaube, Margaret Thatcher war halt insgesamt doch noch unbeliebter als die Queen. Insofern glaube ich, mit der Queen macht man sich noch mehr Feinde.
Ja, das mag sein, ja. Aber also eine Hinrichtung zu fordern oder zumindest mit ihr zu kokettieren, also das ist sicherlich etwas, was, also heute würde heute jemand ein Lied veröffentlichen über einen gegenwärtigen Staatschef, ne, also und da die Guillotine rausholen. Also ja, Morrissey hat sich schon immer einiges getraut und hat sich schon immer unbeliebt gemacht und war vielleicht auch schon immer ein wenig radikaler, als man es vielleicht lange wahrhaben wollte oder so. Aber das führt uns jetzt auch zu weit weg von unserem Ranking. Wir haben uns geeinigt auf The Queen is Dead, unser gemeinsamer Platz 9. Dann wäre ich jetzt bei meinem Platz 7. Hattest du schon deinen Platz 7 genannt?
Ja, meiner war ja The Queen is Dead, insofern passt das.
Ah, okay, und deinen Platz 8 hattest du auch schon genannt, ne?
Das war Frankly Mr. Shankly, den schieben, stellen wir ja noch zurück, weil der bei dir weiter vorne ist,
genau. Ja.
Ja, dann sag mal, was dein Platz 7 ist.
Mein Platz 7, und das ist ein Song, den ich zuerst sehr viel weiter oben hatte und dann immer weiter nach unten gerankt habe. Weniger, weil der Song in meinem, also eher, weil dann andere Songs aufgestiegen sind sozusagen. Nämlich mein Platz 7, The Boy with the Thorn in His Side.
Ach Jan, jetzt kommen wir doch wieder zusammen. Bei mir ging es genauso. Der Song war nämlich zuerst bei mir auf Platz 4 und dann habe ich ihn auf Platz 6 geschoben. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein bisschen so, Morrissey mag das Lied ja so gerne und irgendwie hatte ich auch, ich finde den Titel so toll und je öfter ich ihn aber gehört habe, habe ich gedacht, nee, eigentlich gefallen mir andere Lieder doch besser, auch wenn der natürlich sehr viel aussagt und sozusagen wie ein, so typisch Morrissey ist, was ich schon mag, aber ja, ist letztendlich nicht ganz so stark.
Ja, es ist ein wirklich wahnsinnig schönes Lied, ne? Ein harmonisches, ein liebliches Lied, ein schwelgerisches Lied, ein typisches Morrissey-Lied oder ein typisches Smiths-Lied, das Unverstandensein, ne? Das, wie kann mich die Welt so missverstehen? Ein Klassiker, ein Lied, das sehr so gleichförmig ist, ne? Es beginnt auf einer Temperatur und bleibt eigentlich auf genau dieser und es ist nicht so dynamisch wie andere, da ist nicht so viel auf und ab, nicht so viele Brüche oder so. Ich glaube, deswegen habe ich es auch im Vergleich dann niedriger gerankt als die anderen, weil andere dann doch ein bisschen aufregender irgendwie sind. Aber ja, es ist also ein wunderbares Lied. Ich überlege gerade, das ist dein Platz 6, ne?
Ja.
Ich überlege mich gerade, ob wir vielleicht erstmal einen der Zurückgestellten verarzten wollen, damit es nicht sozusagen zu
Das ist eine gute Idee. Ich würde ja sagen, ich weiß nicht, für Some Girls Are Bigger Than Others, da wären wir so im Durchschnitt, glaube ich, bei 7,5, wenn man so denken möchte. Könnten wir uns überlegen.
Ich habe auch gedacht, dass jetzt die Zeit für Some Girls gekommen ist. Ja, dann nehmen wir Some Girls auf die 8.
Und vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir The Boy with the Thorn in His Side auf den 7 nehmen. Dann wäre ich auch bereit, Never Had No One Ever auf die 6 zu schieben, obwohl es meine Nummer 2 ist.
Ja, ich glaube, die 6 wäre, wäre auch genau in der Mitte zwischen deiner 2 und meiner 10. Also wäre die 6 genau in die Mitte. Dann würde ich auch sagen, machen wir Never Had No One Ever auf die 6. Also, wir könnten Frankly Mr. Shankly entweder auf die 7 nehmen oder auf die 5. Und umgekehrt eben auch Boy with the Thorn in His Side entweder auf die 7 oder auf die 5.
Weißt du was, weil du hast so schön über Frankly Mr. Shankly gesprochen und eigentlich hatte ich auch schon das Gefühl, ich habe den ein bisschen unfair behandelt, weil wie gesagt, ich habe noch sehr viel hin und her geschoben. Dann lass uns den mal auf die 5 nehmen. Ich glaube, das ist schon cool. Okay. Ja. Ich glaube, das ist in Ordnung.
Dann haben wir jetzt unsere Plätze 5 bis 10. Ich fasse mal zusammen. Unser gemeinsamer Platz 10, Vicar in a Tutu. Unser gemeinsamer Platz 9, The Queen is Dead. 8, Some Girls Are Bigger Than Others. 7, The Boy with the Thorn in His Side. 6, Never Had No One Ever. Und 5, Frankly, Mr. Shankly. Dann würde bei mir als nächstes mein Platz 6 kommen.
Und bei mir schon mein Platz 4.
Ah, okay. Dann mache ich mal mit meinem Platz 6 weiter. Das ist Big Mouth Strikes Again.
Das ist mein Platz 4.
Ach, fantastisch. Ja. Dann kommt der auf die gemeinsame 4. Ach krass, so weit fortgeschritten sind wir schon, sehe ich gerade. Ja, super, dann ist jetzt ja höchste Zeit für Big Mouth. Ein Lied, das wirklich sehr treibend und sehr mitreißend ist, ne? Also wie diese Akustikgitarre geklampft wird und dann das Schlagzeug und Bass einsteigen, also wirklich ein sehr nach vorne drängender, toller Popsong. Einige der tollsten textlichen Bilder, also wie Morrissey sich hier mit Jeanne d'Arc vergleicht oder wie er schreibt, jetzt weiß ich, wie Jeanne d'Arc sich gefühlt hat. Also es ist wirklich fantastisch.
Ich muss jetzt lachen, weil ich damals immer gedacht habe, das ist ein Witz, aber inzwischen glaube ich, dass Morrissey das wahrscheinlich wirklich glaubt, dass er sich wirklich damit vergleicht. Also so Vermessenheit ist ja auch ein bisschen sein Ding. Aber ja, es ist ja einfach auch sozusagen, Big Mouth ist ja sowas wie ein Synonym für Morrissey inzwischen. Also insofern finde ich, der Song, ja, ist einfach ein ganz wunderbares Stück. Es gibt übrigens, davon gibt es tatsächlich eine gute Coverversion, finde ich. Es gibt ja, wie ich gerade schon gesagt, finde ich auch nicht so viele gute Coverversionen. Aber da gibt es eine von Placebo, die ist ganz schön. Es gab 1996 mal so ein ganzes Coveralbum, das hieß The Smiths Are Dead. Oder The Smiths Is Dead, glaube ich, ja. Mit auch Therapy und Billy Bragg und Divine Comedy und so. Und sehr passenderweise haben Placebo den Song genommen. Und ich finde allein schon, der Titel ist so gut. Da gibt es keine Frage.
Ja, ich finde das eine interessante Frage, ob das ein Lied ist, das selbstironisch ist, ob Morrissey dazu fähig ist. Ich würde sagen ja, oder ich würde sagen, an diesem Punkt glaube ich schon.
Er hat ja selbst gesagt mal, es ist really funny und es war als Parodie gedacht. Ja, klar, aber ich glaube eben ein bisschen Wahrheit ist schon auch mit drin.
Die Märtyrerhaltung, dass auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden, alle liegen falsch. Er liegt richtig und der Beweis dafür, dass er richtig liegt, ist, dass halt alle ihn verteufeln und auf den Scheiterhaufen zerren. Also seine Anti-Establishment-Haltung, die ja auch zu so Haltungen geführt hat wie ne, sein Vegetarismus oder sein Veganismus mittlerweile sogar, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, dass er sich so für Tiere und Tierrechte einsetzt, das scheint bei ihm ja Hand in Hand zu gehen mit einer Ablehnung aller möglichen ja, Establishment-Strukturen, unabhängig davon, wie sinnvoll oder menschenfreundlich sie sein können.
Und übrigens auch Ablehnung von Kaffee. Also hast du dich daran auch orientiert? Morrissey mag nämlich gar keinen Kaffee. Als ich das Interview mit ihm gemacht habe, fragte er mich, warum ich den Kaffee trinken würde. Er versteht den Sinn von Kaffee nicht. Und ich dachte mir, mein Gott, ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, um zu diesem Interview zu kommen. Jetzt darf ich nicht mal einen Kaffee trinken, ne? Aber ja, also so ist er eben. Also er hat eben bei allem sehr strikte Vorstellungen.
Dann wäre mein nächster Platz, genau, weil mein 5 und 4 waren ja Some Girls und Frankly Mr. Shanklin, wäre mein nächster Platz Platz 3. Was wäre bei dir der nächste?
Bei mir kommt ja noch Platz 5, weil Big Mouth war ja mein Platz 4.
Ah, okay.
Und insofern hätte ich noch einen Platz 5. Mal gucken, ob wir da zusammenkommen, weil jetzt wird es wirklich, es wird ja jetzt auch sehr schwer, finde ich. Platz 5 habe ich mich entschieden für Cemetery Gates.
Das ist mein Platz 3.
Okay, ja schau, dann sind wir doch gar nicht so weit auseinander. Ich finde, da ist einfach so toll, dass das ja fast eine fröhliche Melodie ist, ne? Und gleichzeitig geht es natürlich um Vergänglichkeit und er hat alle Dichter untergebracht, die ihm was bedeuten und gleichzeitig wird der Titel falsch geschrieben. Also es ist in dem Stück ist auch wieder alles drin, was man so braucht. Also ganz, ganz große Popmusik, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also so ein temporeiches, mitreißendes, wieder so eine tolle Akustikgitarre, die das so schwungvoll eröffnet, aber wie dann auch diese melodischen, strahlenden E-Gitarren dazukommen und dann so gegen die, oder so eine wunderbare ja, Gegenmelodie bilden. Der Text fantastisch, also wie Morrissey die Szenerie entwirft, ne? Also ein sonniger Tag auf dem Friedhof. Man teilt die großen Dichter untereinander auf. Morrissey gewinnt natürlich, weil Oscar Wilde auf seiner Seite ist. Ja, ein wunderbares Lied. Und zugleich aber auch ne, die tragische so Todessehnsucht oder eine todesnahe Romantik, ne? Die ganzen Verstorbenen. They were born and then they lived and then they died.
Ja, damit ist alles gesagt, ne?
Damit ist alles gesagt, ja. Ja, ein fantastisches Lied. Bist du damit einverstanden, wenn der auf unsere gemeinsame 3 kommt? Ja. Oder würdest du ihn lieber ein bisschen runterranken?
Nö, das passt für mich. Zwischen dem und Big Mouth Strikes Again, finde ich, ist es auch schwierig zu entscheiden. Insofern passt das für mich.
Dann bleiben nur noch 2. Und ich meine, so sehr wir auseinandergegangen sind, da sind wir jetzt ja doch uns einigermaßen einig. Also es sind bei mir noch Platz 2 und Platz 1, die übrig sind. Bei dir ist es noch Platz 3 und Platz 1?
Genau. Weil mein Platz 2 ja Never Had No One Ever war, aber ja, 3 und 1 bei mir.
Was ist denn dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist I Know It's Over. Du nickst, aber bist nicht derselben Meinung. Ist das dein Platz 1 tatsächlich?
Ich hatte bis vor einer halben Stunde, hatte ich I Know It's Over auf meiner 1. Und dann habe ich nochmal There Is A Light That Never Goes Out gehört. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn hier? Meine 1
ja.
Muss doch There Is A Light That Never Goes Out sein. Deswegen ist I Know It's Over meine 2.
Ach, es endet doch noch in Frieden.
Ja. Aber I Know It's Over, wirklich so ein wunderbares Lied. Also so ein wunderschönes, dramatisches, sich so fantastisch aufbauendes Lied. Ne? Also was zuerst so zurückhaltend beginnt und sich dann, also ein langes Crescendo, ne, was dann so in eine wunderschöne, romantische, tragische, sehnsüchtige Explosion ausartet.
Ja, es ist wunderbar und es sind auch wieder so tolle Zeilen dabei. Eine davon haben die Manic Street Preachers ja im letzten Jahr verwendet mit ihrem Song Dear Steven, den sie ja Morrissey gewidmet haben, wo sie hoffen, dass Morrissey irgendwann wieder auf unsere Seite kommt. Und die Zeilen sind, it's so easy to laugh, it's so easy to hate, it takes guts to be gentle and kind. Und ich wünschte, Morrissey würde sich selbst häufiger daran erinnern, dass es ja wirklich so ist, dass, dass ein Hass und Ablehnung von Menschen nirgendwo hinbringt. Und das ist einfach so ein schönes Stück. Und gleichzeitig geht es natürlich auch wieder um Einsamkeit. Und auch diese Frage mit, if you're so clever, funny, entertaining, good looking, then why are you on your own tonight?
Das ist brutal.
Eine Frage, die sich fast jeder Mensch schon mal gestellt hat, oder? Wenn ich doch eigentlich so schlau bin und so klug, lustig und so, warum sieht das keiner? Also ich finde, ich kann mich damit immer sehr gut identifizieren, oder?
Einer der besten Texte der Pop-Geschichte, einer der besten Texte, die ich kenne, auch alle von dir hervorgehobenen Zeilen sind unsterblich. Es ist so leicht, sich über etwas lustig zu machen, es ist so leicht, ne, etwas abzutun, abzulehnen, etwas zu hassen, jemanden zu hassen, aber liebevoll zu sein, weich zu sein, offen zu sein, das erfordert Mut und Kraft. Ja, es ist so ein schönes Sentiment und so ein wahrhaftiges Sentiment. Und es wird, vielleicht wird es sogar noch wahrhaftiger dadurch, dass man weiß, wie sehr der Mensch, der diese Lieder, der diese Zeilen geschrieben hat, da so Unzulänglichkeiten hat, ne? Oder dieser Maxime nicht entsprechen kann oder nicht mehr entsprechen kann, wahrscheinlich nie entsprechen konnte.
Ja, und auch dieser Song ist einfach, das muss man auch noch mal sagen, so gut gesungen. Also das finde ich ja, es zieht sich wirklich durch dieses ganze Album mit dem anderen Sänger. Wer weiß, ob uns da diese Zeilen so viel bedeuten würden, weil ich finde, es macht schon einen großen Unterschied, wie er die präsentiert. Und das ist ja einfach sensationell.
Ja, das hatte ich auch gelesen, das meinte Johnny Marr auch mal in einem Interview, dass als sie das Lied aufgenommen haben und Morrissey da seinen Take gesungen hat, dass das auch so ein magischer Moment war, wo einfach alles gepasst hat und wo Morrissey sich so richtig hingegeben hat. Und also das war nicht irgendwie so geschrieben oder das war kein Lied, das so durchkomponiert war, was die Gesangsmelodien angeht, sondern das ist dann so entstanden in der Ekstase dieses Momentes Es ist wirklich, also wie er da, ne, wie sich der Song immer weiter steigert und Morrissey sich immer weiter steigert und er zuerst dann so um diese eine Note immer so herum singt, ne, er singt sie nicht, er singt immer so um sie herum und dann kommt sie endlich, nach irgendwie 2 Minuten oder so, die er einen hat warten lassen, kommt sie endlich und dann wechselt er in diesen wunderschönen Falsettgesang für diese eine Note. Es ist wirklich großartig und wunderschön. Und auch eine Botschaft in diesem Lied, Love is natural and real. Also auch wie Wicker in a Tutu, also wieder das Wort natural, ne? Also auch hier, was man durchaus dann auch wieder als queeres Statement verstehen kann, also dieses Wort natural zu betonen. Wenngleich er es natürlich bricht, romantisch, tragisch mit But not for you and I, my love. Also er, er muss sich selbst und denen, der zuhört, ne, natürlich dann, also er bleibt natürlich unverstanden, er bleibt natürlich einsam, er bleibt natürlich der tragische Held.
Ja, das gilt ja für alles, was auf diesem Album romantisch ist. Es ist alles eine sehr dunkle Romantik. Das führt uns ja auch zu unserem Platz 1, würde ich sagen. There is a light that never goes out. Ja, also für mich war das, also das war das Einzige, was für mich von Anfang an sofort feststand, dass das der Platz 1 ist, weil ich finde, all die Bilder, die da vorkommen, sind einfach so wunderschön und so natürlich auch so over the top und zu viel, aber es ist, also die Art, wie er dann beschreibt, dass er mit jemandem auch sterben möchte, ist es egal wie, also and if a doppeldecker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Und später sagt er das ja nochmal mit einem Truck, to die by your side, the pleasure, the privilege is mine. Und ja, ich finde, das ist einfach so schön. Und weswegen ich vorhin gesagt habe, dass ich finde, der Song hätte das Album abschließen sollen. Es ist ja auch so, dass in dem Outro singt er ja eben immer wieder, there is a light and it never goes out. Und ich finde, das wäre doch als Ende dieses, in Teilen doch auch sehr dunklen Albums so ein schöner Schlusspunkt gewesen.
Ja, das verstehe ich total. Also das ist, das Sequencing dieses Albums ist schon ungewöhnlich, ne? Also ich finde auch mit einem Song wie The Queen is Dead zu Beginn ist ungewöhnlich, auch wenn es der Titeltrack ist, aber so rein musikalisch ist das ja, also vielleicht der sperrigste Song des Albums, ne? Und den dann ganz, ganz an Anfang zu setzen, also das ist schon eine Entscheidung, ne? Und dann erstmal mit Frankly Mr. Shankly weiterzumachen als zweiten Track. Also es ist nicht, das Album ist nicht so gebaut, dass so die, sag ich mal, unsterblichen Popsongs so, ne, am Anfang kommen. So. Also man muss sich das erstmal so ein bisschen erschließen, dieses Album. Und There is a Light That Never Goes Out, also der größte Popsong, der unsterblichste aller Popsongs, ist hier, ne, Track 9 von 10. So. Also wirklich eine sehr erstaunliche Platzierung. Ist so die Kulmination und Some Girls Are Bigger Than Others ist dann sowas wie so ein Bonustrack fast, ne? Oder wie so ein Epilog oder so ein kleiner, so ein bisschen augenzwinkernder Nachgedanke oder so. Also ich finde das I Know It's Over und There's a Light That Never Goes Out, also für mich gehören die auch zusammen oder sind zwei sehr ähnliche Lieder und ich hatte für eine Weile, als ich das Ranking gemacht habe, fand ich halt so die Entwicklung und die Bewegung und die Dynamik von I Know It's Over noch stärker und fand so, dass dieser Song I Know It's Over sich noch auf eine Weise so entwickelt und verändert und da hat mir die Dramaturgie noch besser gefallen, dachte ich. Aber dann hatte ich jetzt eben, wie gesagt, vorhin nochmal There's a Light That Never Goes Out gehört und es hat mich ich habe wieder Gänsehaut bekommen, ne? Und ich meine, also das ist so erstaunlich bei einem Lied, ich weiß nicht, wie viele 100 Male in meinem Leben ich dieses Lied gehört habe und dass es einen halt immer noch so trifft und immer noch so entflammt und so berührt und
Naja, und ich finde, es spricht ja auch für das Album, dass man die Songs so hin und her schiebt und dass man, dass es nicht ganz klar ist, okay, das sind die Besten und das sind irgendwie ein bisschen die Stinker am Ende, sondern dass man wirklich ja auch von Zeit zu Zeit immer mal wieder eine andere Meinung, einen anderen Lieblingssong hat. Ich finde, das sind immer die besten Alben.
Also There's a Light That Never Goes Out, dieses sehnsüchtige, reiche, üppige, schöne Lied mit diesem wunderbaren Streicher-Arrangements von Johnny Marr, diese schönen hohen Noten, die dann auch noch so toll gegen Morrisseys Gesang laufen und dann ist es alles eine große, grandiose Klangkulisse. Es fehlen einem die Worte. Ich fasse mal zusammen, unser definitives Ranking von The Queen is Dead. Platz 10, Wicker in a Tutu. 9, The Queen is Dead. 8, Some Girls Are Bigger Than Others. 7, The Boy with the Thorn in His Side. 6, Never Had No One Ever. 5, Frankly Mr. Shankly. 4, Big Mouth Strikes Again. 3, Cemetery Gates. 2, I Know It's Over. Und 1, There Is a Light That Never Goes Out.
Damit können wir doch leben, oder? Würde ich sagen.
Ich bin gespannt von euch zu hören, was euer Ranking von The Queen Is Dead ist, ob ihr Widerspruch einlegen wollt, ob ihr bestätigen wollt, ob ihr eine Lanze brechen wollt für Wicker in a Tutu als besten Song von The Queen Is Dead, schreibt mir gerne info@janjekal.de. Abonniert die Playlist Rolling Stone Weekly auf Spotify, dann nehmen wir auch die Songs auf, also die 10 Songs von The Queen Is Dead in der Reihenfolge, wie wir sie gerankt haben. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, erzählt den Pop-Nerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.